Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein und selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien. Praktizierende Lebensfreude ist auch ein Spezialgebiet von Weltwoche Daily. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 4. Juli 2025. Am nächsten Mittwoch, dem 9. Juli, gibt's hier ab 17 Uhr den nächsten Weltwoche Daily Livestream. Schicken Sie uns Ihre Fragen, Anregungen ab 17.00 Uhr. Pünktlich geht's los. Weltwoche.ch/live oder aber auf diesem YouTube-Kanal, den Sie auch abonnieren können. Abonnieren Sie unsere Angebote auf YouTube, empfehlen Sie das weiter. Das bringt uns in der Weltrangliste der Algorithmen nach vorne und ist zwingend zu begrüßen. Ihre Anregungen, Ihre Fragen, Ihre Kritik schicken Sie bitte per Mail fragen@weltwoche.ch, fragen@weltwoche.ch oder aber benutzen Sie das Formular weltwoche.ch/sprechstunde/. Meine Kollegen kontaktieren dann ausgewählte Zuschauer und Sie sind in der Sendung. Ich freue mich. Dann ein zweiter Hinweis. Ab nächsten Sonntagabend die nächste Folge der Pragmatikus vor der Sommerpause. Die Frage lautet, werden wir demnächst verglühen auf schmelzenden Autobahnen, Betonplatten oder aber gehören heiße Tage zum Sommer? Sind wir in der Vorhölle der Klimakatastrophe oder aber ist hier auch ein medialpolitischer Hype zusätzlich aufheizend im Gange? Darüber unterhalten wir uns mit Experten beim Pragmatikus auf Servus TV. Unbedingt anschauen. Ich freue mich, Sie können das ab Sonntagabend, dann ist die Sendung auf dem abrufbar und dann ab Montag in der Mediathek zu beliebigen Tages- und Nachtzeiten auch zu sehen. Nun, ich blättere zurück in die unbeschwerte Zeit vor dem Klimakatastrophenhype. Dienstag, 12. August 2003, vielleicht haben Sie es auch gesehen, ich habe mir das rauskopiert aus den sozialen Medien. Werden wir alle Afrikaner? Die Bild-Zeitung damals, Dieter Bohlen, Thomas Gottschalk, Gerhard Schröder und Angela Merkel, strahlend mit Tippex-Lächeln und sehr dunkel eingefärbt, also afrikanisch die Hautfarbe. Und das wäre heute aus zweierlei Gründen gar nicht mehr vorstellbar. Und da merken Sie einmal, in was für einem Taliban-Zeitalter wir hier angekommen sind in Europa. Erstens würde das als politisch hochgradig unkorrekt angesehen werden, mit diesen dunkel verfärbten Hauttints. Zweitens sind all diese abgebildeten Persönlichkeiten, Gerhard Schröder, Thomas Gottschalk, Angela Merkel, mit Ausnahme vielleicht von Dieter Bohlen, der sich allerdings überlegt, in die Schweiz zu ziehen aufgrund der Steuerbelastung und der drohenden Enteignung, die sind eigentlich alle in Ungnade gefallen. Die sind sozusagen dem Fallbeil der Political Correctness zum Opfer gefallen. Schröder damals noch der gute Laune-Kanzler, der Basta- und Brioni-Kanzler der Bundesrepublik, heute gilt er ja als finsterer Loyalist von Putin, einfach weil er sich dafür ausgesprochen hat, auch diplomatisch diesen Konflikt da in der Ukraine beizulegen. Völlig verrückt, was da abgeht. Also eben die Personen an sich, auch Merkel natürlich nicht mehr mit diesem Standing, das sie damals noch hatte, vor ihrer Kanzlerzeit. Und Thomas Gottschalk, der ja zu einem Streiter wieder, die auch politische Korrektheit geworden ist, den dürfen sie auch nicht mehr auf einer Frontseite der Bild-Zeitung in einem gut gelaunten Ensemble von Bildern bringen, diese Wüstensonne. Ja, und daneben, man begegnete dem heißen Sommer mit guter Laune und nicht mit Kulturpessimismus und Weltuntergangsbegeisterung. Tempora mutantur, o tempora omores, habe ich damals im Asterix gelesen. Asterix und der Arvernerschild, o tempora omores, als da der betrunkene Legionär mit dem Schild des Vercingetorix aus einer Kneipe taumelt oder in eine Kneipe hineintaumelt. Da dürfen Sie mich nicht mehr auf den Details behaften. Kritik aus der Union vor Richterwahl. Das ist ein ganz heißes Thema, das jetzt in Deutschland läuft. Es ist der beispiellose Versuch, das Verfassungsgericht zu instrumentalisieren, politisch hier an die Kandare zu nehmen, aufzurüsten gegen die AfD. Das ist hier offensichtlich zu spüren. Und der Aberwitz besteht darin, dass die, die diese Instrumentalisierung betreiben, die ganze Zeit behaupten, ja, uns geht es darum, das Verfassungsgericht möglichst unpolitisch zu halten. Also sie dementieren sich gewissermaßen im Vollzug ihrer Handlungen selbst. Das ist ja hier das zu beobachtende Fallbeispiel. Und eben vor allem eine dieser ausgewählten Richterinnen, ich glaube, sie hat einen etwas komplizierten Namen, Brosius Gersdorf, Frau Frauke Brosius Gersdorf, die ist in der Vergangenheit aufgefallen durch sehr beherzte Aussagen. Sie ist auch für ein AfD-Verbot natürlich. Das ist vermutlich das heute bestimmende Kriterium, das du erfüllen musst, um Verfassungsrichter in Deutschland zu werden bei dieser Regierungskonstellation. Und viele CDU-CSU-Wähler werden sich fragen, du, wer hat eigentlich die Wahlen da relativ gewonnen im letzten Februar? Ich meine, wir werden ja vorgeführt nach Strich und Faden. Jetzt haben ja die Grünen, haben ja der CDU sogar noch einen Richterkandidaten ausgeredet. Die CDU, lese ich in der FAZ, wollte einen anderen bringen, da haben aber die Grünen gesagt, nein, den wollen wir nicht, verbündet natürlich mit der SPD. Also da wird der Friedrich Merz wirklich am Nasenring vorgeführt von Lars Klingbeil, dem eigentlichen Wahlverlierer, der nun wirklich seine Partei auf den Tiefpunkt, am Tiefpunkt gewissermaßen übernehmen musste, beziehungsweise nach diesem ganzen Scholz-Debakel jetzt die Sache wieder nach vorne bringen möchte. Ich meine, die haben kolossal verloren, aber sie bestimmen jetzt. Warum? Weil eben Friedrich Merz seinem Ziel, Kanzler zu werden, alles untergeordnet hat. Und deshalb auch die Brandmauer. Und anstatt die Linken mit der Brandmauer vor sich herzuschieben, macht er das Gegenteil, also zumindest aus meiner Perspektive, vielleicht sehe ich das zu negativ, ja, da streckt er die Waffen auf Vorrat und nutzt eigentlich die Möglichkeit gar nicht zu drohen, eben weil er vielleicht sagen könnte, ja, wenn ihr es da übertreibt mit euren Forderungen, dann sehe ich mich, dann zwingt ihr mich dazu, mit der AfD zusammenzugehen. Aber offensichtlich ist da die Brandmauer der einzige wirklich verlässliche Programmpunkt bei diesem Kanzler und möglicherweise der falsche verlässliche Referenzpunkt seiner Kanzlerschaft. Aber immerhin jetzt aus den Reihen der CDU, und siehe da, sie lebt doch noch, kommen Da kommen jetzt kritische Voten. EU-Kommission hält an strikter CO2-Reduktion fest. Hurra, wir retten die Welt und zerstören unsere Wirtschaft. Dann ist mir noch eine kleine Meldung aufgefallen, die in Deutschland vielleicht nicht die ihr gebührende Aufmerksamkeit gefunden hat. KI-Hilfe, also künstliche Intelligenzhilfe für deutsche Unternehmen startet. Das haben Sie vielleicht überlesen, das wirkt unspektakulär. Ich musste schmunzeln, weil für mich ist diese Meldung typisch für Deutschland. Die Bundesnetzagentur startet einen neuen Beratungsservice für Unternehmen, die beim Einsatz von künstlicher Intelligenz die Vorgaben der europäischen KI-Verordnung beachten müssen. Also, wir haben eine europäische KI-Verordnung und die führt jetzt dazu, dass die Bundesrepublik eine neue Stelle einführen muss, eine Beratungsstelle, damit die Firmen, die dieser neuen Verordnung ausgesetzt sind, mit dieser Verordnung auch umgehen können. Merken Sie etwas, wie hier eine Technologie, die eigentlich der Automatisierung und dem Abbau von Stellen und Ineffizienten dienen könnte, wie das benutzt wird vom Staat, um den Staat aufzublähen. Deshalb, Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass durch die künstliche Intelligenz in Europa Jobs verloren gehen. In Amerika gehen haufenweise Jobs verloren. Peter Thiel hat mir gesagt, bis zu 85% der Belegschaften von einzelnen Silicon Valley Firmen seien entlassen worden aufgrund des Einsatzes der Artificial Intelligence. In Deutschland ist das Gegenteil der Fall. Da wird am Schluss einfach der Staat so groß sein, dass selbst wenn im privaten Sektor ein paar Jobs dahin fallen, am Schluss werden einfach alle beim Staat arbeiten. Das ist sowieso der Wunschtraum von Klingbeil und Kollegen. Dann aber gute Nacht am 6. und dann werden alle Dieter Bohlens dieser Welt lieber heute als morgen in die Schweiz auswandern wollen. Und ich kann Ihnen sagen, auch wenn wir unsere ganzen Alpenmassive aushöhlen, wir haben einfach nicht Platz für 80 Millionen Deutsche, beziehungsweise für all die Deutschen, die sich das leisten können. Denn wenn sie aus Deutschland wegziehen, müssen sie ja sogar noch eine Wegzugssteuer zahlen, habe ich mir sagen lassen. Eine Wegzugssteuer, das ist sozusagen ein fiskalischer eiserner Vorhang, der da aufgezogen wird. Zur Wiedergeburt bereit. Der Dalai Lama wird 90 und hat jetzt gesagt, also er werde da wiedergeboren. Wolle sich da nicht. Es gibt da zwei Varianten. Reinkarnation oder Emanation. Das sind die zwei Möglichkeiten, die er hat. Also die Emanation, dass er noch zu Lebzeiten sich in einen anderen Menschen aushaucht. Das wäre sozusagen eine Variante. Aber dann würde er gewissermaßen die Macht ja zu Lebzeiten eben emanieren, aushauchen, weitergeben. Das will er nicht machen. Dann doch lieber die Reinkarnation, dass er irgendwo wiederkehrt. Und er hat gesagt, möglicherweise, und die Deuter finden das entsprechend, dass das in den vielleicht Vereinigten Staaten oder in Europa der Fall sein könnte. Also zwingendermaßen gar nicht in Tibet. Kurzum, der Dalai Lama, hier auch ein Leuchtturm der Esoterik und des verquasten Denkens. Aber lassen Sie mich hier jetzt etwas von der Ironie zur ernsthaften Kritik übergehen. Ich bin kein Freund des Dalai Lama. Ich weiß, das ist ein Sakrileg, das zu sagen, aber mir geht dieser Dalai Lama auf die Nerven, wie auch immer Sie das bezeichnen möchten. Nein, ich finde ihn eine fragwürdige Figur und ich frage mich eigentlich, ob der Dalai Lama, ich sage jetzt was ganz Ketzerisches, rede mich da am Kopf und Kragen, aber ich frage mich wirklich, ist eigentlich der Dalai Lama von den Vereinigten Staaten von Amerika bezahlt als Werbeträger gegen China? Dieser Dalai Lama ist ja auch eine Person, und das ist hochfragwürdig aus meiner Sicht, der sein religiöses Amt mit einem politischen Amt vermischt. Also der ist ja ein Religionsführer, ein spiritueller Führer, aber gleichzeitig äußert er sich auch immer hochpolitisch. Also beide Rollen sind hier vermischt und ich würde da von einem Missbrauch auch seiner spirituellen oder religiösen Autorität sprechen. Ich bin kein Befürworter des Gottesstaates oder der Theokratie, wie wir sie im Iran haben. Ich bin für die Trennung von Kirche und Staat, eine möglichst noch viel weitgehendere Trennung als die, die wir heute haben. Und der Dalai Lama ist das Gegenteil. Aber da herrscht ein universaler Gottesdienst. Überall wird er angebetet. Die Medien liegen in den Füßen, also immer positiv, dafür immer negativ, verlässlich auf der Gegenseite in den deutschen Medien Putin. Also die FAZ ist also wirklich auch schon hier wieder, man muss schon fast wieder schmunzeln, in seiner ganzen Putin-Feindseligkeit. Also schon auch, ja, fast wieder bewundernswert. Die ziehen das durch, also von A bis Z, die Russen sind da immer in der absoluten Schurkenrolle. Das wird da richtig durchgezogen von der ersten bis zur letzten Seite. Was sind noch ein paar Nachrichten, die wir uns heute zu Gemüte führen müssen? Ja, der amerikanische Präsident Donald Trump hat einen gewaltigen Erfolg gefeiert mit seiner Big Beautiful Bill. Das wird ja seit Monaten systematisch zerschossen von unseren Medien, auch von den amerikanischen Medien, wobei das Wall Street Journal ist noch einigermaßen ausgewogen. Es schreibt heute Morgen: kurzfristig positive Effekte, langfristig schwierig. Die deutschen Medien zerzausen das. Aber Entschuldigung, Freunde, ich meine, wir müssen doch gar nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika schauen, um uns da über die Schuldenwirtschaft zu echauffieren. Schaut doch mal, was da in Berlin läuft, was dort abgeht. Und ich sage Ihnen, ich glaube, die Amerikaner haben größere Fähigkeiten im Umgang mit Schulden und auch im Hinauswachsen über die eigenen Schulden, weil sie eben innovativer sind und weil sie eben jetzt den Staat auch zurückfahren, während die Schuldenpolitik in Europa, die macht mir viel, viel größere Sorgen, weil dort die Schuldenberge mit dem Staatswachstum einhergehen. Und das ist ein perfekter Sturm, der sich zusammenbraut. Trump, was der macht, ist eben in einer Hinsicht belobigenswert. Ich weiß auch nicht, ob es aufgeht am Schluss. Aber er fährt den Staat herunter, er entlastet die Unternehmer und die Bürger. Und Friedrich Merz redet immer nur davon, die Bürger und die Unternehmen zu entlasten. Wenn es dann hart auf hart geht, bei der Stromsteuer zum Beispiel, dann kneift er wieder und sagt, ja, das sei nicht finanzierbar. Gleichzeitig aber kann die SPD die Mütterrente ausdehnen. Das geht doch nicht auf. Und wenn das Staatswachstum, auch KI-getrieben, die Aufblähung immer weiter voranschreitet und auch das Schuldenwachstum entsprechend vorangeht, dann sage ich Ihnen, das wird eine Katastrophe geben. Das muss eine Katastrophe geben. Wie genau die dann kommt, das weiß ich auch nicht. Vermutlich durch Inflation, Enteignung des Bürgers, höhere Steuern, prohibitive und enteignungsartige Steuern. Darum machen sich ja sehr tüchtige, unternehmerisch erfolgreiche Deutsche, wie zum Beispiel Dieter Bohlen, derartige Gedanken darüber, eben ihr Land zu verlassen. Also Trump mit einem riesigen Erfolg, den ihm die Medien natürlich nicht gönnen. Er hat es geschafft, seine Budgetplanung jetzt durchzubringen. Entlastung des privaten Sektors, Entlastung der Bürger. Er entzieht dem Staat da Steuermittel, das ist ganz wichtig. Gleichzeitig verschiebt er aber Ausgaben und akzentuiert sie auch, hebt sie an, vergrößert sie, treibt auch die Verschuldung voran bei der inneren Sicherheit und bei den militärischen Anstrengungen. In Deutschland die innere Sicherheit auch ein Debakel nach diesen Grabschereiskandalen in einer hessischen Badeanstalt, Nachruf auf die deutsche Badeanstalt, ja, da kann man auch nicht mehr hingehen, es ist nicht mehr sicher, du kannst die Kinder nicht in die Kita schicken, wenn ich da die Nachrichten vergegenwärtige der letzten Monate, du kannst sie nicht in die Badeanstalt schicken und heute Morgen in der FAZ lese ich ICE-Fahrgäste mit Hammer angegriffen von einem Syrer, auch in einem ICE, ich meine, das sind Messerstechereien, Hammerfälle, natürlich passiert das nicht alle 10 Sekunden, aber die Häufung ist gewaltig. Und was ich mir hier einfach frage, die Schweiz hatte eine höhere Zuwanderung pro Kopf der Bevölkerung als Deutschland in den letzten 20 Jahren, auch im Asylbereich. Aber bei uns haben wir steigende Kriminalität, aber solche Fälle einfach nicht. Und ich frage mich, was ist denn da das Problem, dass in Deutschland sich das auch in dieser Art und Weise noch ausdrückt? Das ist für mich ein Symptom für den Zerfall und die Verwahrlosung der öffentlichen Sicherheitsinfrastruktur. Und das sind meistens auch Mentalitätsfragen, dass eben eine Grundhaltung, ein Schlendrian Einzug gehalten hat in einem Land. Und da sage ich nicht, dass die Polizeibeamten, dass die nicht mehr solid arbeiten. Die tun mir leid, in diesem Umfeld arbeiten zu müssen. Und ich kann mir vorstellen, angesichts dieser woken Grundstimmung, wie man den Polizisten in Deutschland immer wieder Sperrknüppel da zwischen die Beine wirft, dass sie gar nicht richtig handeln dürfen. Aber es ist schon unglaublich, was da abgeht. Es herrscht keine Ordnung. Und ich glaube, in Deutschland haben sie auch das Problem, dass der Mangel an Selbstvertrauen, den man in Deutschland ja spürt, das ist offensichtlich. Also Deutschland, die Bundesrepublik, hat ein Problem des Selbstvertrauens. Darum sind ja auch diese Politiker so überarrogant, als ob sie dafür kompensieren müssten. Aber wenn du eben nicht zu dir selber stehst, zu deiner eigenen staatlichen Ordnung, zu deiner eigenen Kultur, ja, dann kannst du auch nicht erwarten, dass all diese zugewanderten, Entschuldigung, zum Teil auch Halunken, dass die dann zu dem stehen oder dass die Respekt hätten vor dem, was du verkörperst. Wenn du selber nicht Respekt ausstrahlst vor dem, was du selber bist und was du hast. Und die Deutschen hätten ja genügend Grund, stolz auf sich zu sein, bei allen Abgründen und historischen finsteren Episoden, die man ja gar nicht ausblenden muss. Aber für mich sind diese Episoden auch Ausdruck einer tiefen Sinnkrise, Selbstvertrauenskrise. Da kommt ein mangelnder Selbstrespekt in der Bundesrepublik Deutschland zum Ausdruck. Ja, eben, man versucht allen alles so gut und so recht zu machen, dass du von allen ausgenützt wirst. Das ist die Situation, die ich hier zu sehen glaube. Schlag gegen MeToo, ein hervorragender Kommentar in der Frankfurter Allgemeinen heute Morgen über das Gerichtsverfahren gegen den Musikproduzenten und früheren Rap-Superstar, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, früher hieß er Puff Daddy, dann P. Diddy und Sean Combs, wie auch immer sie ihn nennen, er stand jetzt ja vor Gericht wegen einer sehr grässlichen Angelegenheit, eine Freundin von ihm hat ihn angeschuldigt, sie gezwungen zu haben, bei sogenannten Freak-Offs mitzumachen, quasi so Porno-Orgien mit männlichen Prostituierten. Er schaute zu und so weiter. Wenn sie davonrennen wollte, hat er sie geschlagen. Das ist sogar dokumentiert. Also man weiß, er ist gewalttätig gewesen ihr gegenüber. Die Frage war nur, hat er hier sozusagen ein kriminelles System aufgezogen? Und die FAZ hat das wirklich, finde ich, sehr gut analysiert. Auch die amerikanischen Zeitungen zum Teil gute Artikel drin, zum einen eine sehr hervorragende Verteidigung auf einer ganz dünnen Linie, ohne abzustreiten, dass der gewalttätig geworden ist, aber eben man hat dann diese kriminalistische Dimension etwas zurückfahren können. Ein leichtes, ein an sich geringfügiges Urteil, Combs hätte unter Umständen lebenslang in Haft gehen müssen, das ist jetzt nicht passiert, ganz anders als beim beim Filmproduzenten Harvey Weinstein. Aber es ist schon drastisch, wenn man sieht, was hier genau passiert ist. Und ich bin ja auch ein Zweifler hier bei diesen zum Teil sehr einseitigen Schuldzuweisungen, etwa auch in einem Fall von Kevin Spacey bei diesem Sexualrecht. Aber Combs hat ja diese Freundin am Anfang 20 Millionen Dollar angeboten, damit sie nichts sagt, und sie ist dann trotzdem vor Gericht gegangen. Und die Darstellung der Verteidigung, dass es jetzt dieser Frau einfach nur ums Geld gegangen sei, das verfängt nicht. Und ich habe Sympathie für diesen kritischen Kommentar in der FAZ, der sagt, das sei ein Schlag gegen die MeToo-Bewegung. Ich bin auch kein Befürworter und rückhaltloser Fan dieser MeToo-Bewegung, aber die MeToo-Bewegung ist eben auch die Folge eines Fehlverhaltens der Männer über viele Jahrzehnte. Das ist sozusagen die sexuelle Reformation der Frauen, habe ich das mal genannt. Also hier verteidige ich die Frauen, auch wenn ich manchmal die Männer in Schutz nehme gegenüber falschen Anschuldigungen. Über die Mütterrente haben wir bereits gesprochen. Das Bündnis Sarah Wagenknecht, Sarah Wagenknecht hat darauf gedrängt, dass ihr Erfurter Ableger, dass die sich unterhalten in Thüringen mit dem Björn Höcke. Das ist jetzt interessant, dass die mal zusammensitzen. Also auch hier wieder der parlamentarische Alltag erzwingt die sachliche, pragmatische Arbeit. Dann Mette Frederiksen, die dänische Ministerpräsidentin, will irreguläre Migration weiter eindämmen. Hauptstadt der Bekloppten, Komiker Guido Kanz spottet über die Spielplatzdebatte, das haben wir gestern auch schon getan. Ja, das ist wirklich die ganz große Priorität in Deutschland, dass man Spielplatz nicht mehr Spielplatz nennen darf. Also hier führt sich dieses deutsche Gutmenschentum wirklich ad absurdum. Diese neue Pietismus der moralischen Selbstüberhöhung, hier sozusagen ein theologisches Phänomen, das sich aber tatsächlich da gewissermaßen ad absurdum eben selber widerlegt. CDU-Unmut über Merz, Wortbruch und eben jetzt im Zusammenhang mit der Stromsteuer großen Unmut, niemals wählbar, die Brosius Gerdorf, die Verfassungsgerichtskandidatin, ein Thema auch in der Welt. Und Zoran Mamdani ist die neue Reizfigur in New York, der, sagen wir mal, islamistisch veranlagte Mayor-Kandidat da in der Hauptstadt des, in der Hauptstadt der Welt, hat man sie auch schon mal genannt, New York. Tesla in Schwierigkeiten und Elon Musk denkt bereits über Autos hinaus, möchte eine Roboterfabrik bauen und eben das Wall Street Journal noch mit ein paar maßvollen Einschätzungen zur Big Beautiful Bill. Das war's von heute, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen ganz herzlich und ja, bleiben Sie cool, bewahren Sie einen kühlen Kopf. Wobei, ich will das gar nicht abstreiten, wir haben hier doch beträchtliche Temperaturentwicklungen im Juni zu beobachten, auch in der Schweiz zum Teil. Kernkraftwerke haben abgestellt, weil die Flüsse zu warm geworden sind. Das sind schon bemerkenswerte Nachrichten. Ich erinnere mich allerdings, 1976, 200 Jahre USA, jetzt haben wir dann bald 250 Jahre USA, eine unglaubliche Erfolgsstory. Ich meine, in so kurzer Zeit, was die Amerikaner alles hingekriegt haben, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ist übrigens auch der Grund, warum die amerikanischen Banken so viel Geld haben und auch diese zum Teil Leistungsbilanzüberschüsse. Wir geben ihnen natürlich immer das Geld, das wir industriell zum Teil mit Amerika auch verdient haben, weil wir glauben, dass die Amerikaner dieses Geld besser anlegen können, weil sie einfach innovativer, freiheitlicher und unternehmerisch kühner sind, als das bei uns der Fall ist. Ja, ist eben doch noch das Land der Freiheit und der unbegrenzten Möglichkeiten. Sehr, sehr beeindruckend. Und eben 1976, das war auch ein super heißer Sommer. Und ich glaube, 1977 war auch sehr, sehr heiß. Und auch 2003, Wüstensonne. Damals hat man es noch mit guter Laune hingenommen. Das ist heute nicht mehr möglich. Die Welt im pietistischen, gutmenschlichen Katastrophenmodus, der sich allerdings selber auch wieder ad absurdum führt. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's. Ich wünsche Ihnen ein tolles Wochenende. Bleiben Sie dabei. Abonnieren Sie unsere Angebote. Erzählen Sie es weiter. Die Weltwoche bemüht sich, gerade auch mit Blick aufs Ausland, bei aller kritischen Geschärftheit des Blicks, doch auch die versöhnliche Tonalität auszustrahlen, dies letztlich aus der biblischen Gewissheit, dass die Menschheit schon immer verrückt war, aber es muss eine gnädige Vorsehung geben, sonst wären wir schon längst ausgestorben. In diesem Sinne ein frohsinniges Wochenende, bis bald, wir melden uns zurück.